Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
So, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Erstmal möchte ich sagen, dass ich total dankbar bin für diese Kirche. Und zwar, als ich, wir haben einen Transporter und da haben wir die ganzen Kleidungssäcke, die wir gesammelt haben, haben wir in den Transporter reingebracht und dann am Dienstag durfte ich den Transporter ausräumen und als erstes war es so ein bisschen, dass ich tierisch genervt war, weil ich habe Säcke ins Büro reingeschleppt und das hat irgendwie nicht mehr aufgehört, weil so viele Säcke da waren und dann war bei mir einfach so, was für eine großzügige Kirche sind wir, dass Leute so viel gespendet haben. Und es waren ganz lustige Situationen, die dann kamen. Es kam am Morgen, letzte Woche Sonntagmorgen, kam ein Auto vorgefahren mit einer Frau, die sagte, hey, ihr seid die Kirche für Düsseldorf. Ja, ich habe davon mitbekommen. Und dann hat sie jede Menge Säcke hier abgeliefert und sagt, ja, das müsst ihr auch irgendwie öffentlich machen, auf die Homepage stellen, dann wird doch viel mehr zusammenkommen. Und das habe ich irgendwie gefeiert, weil das ist genau das, wovon ich geträumt habe, dass wir eine Kirche sind, die nicht zurückhält, sondern dass wir großzügig geben und dass wir dadurch einen Unterschied machen. Und das war der Hammer, das einfach zu sehen, wie das schon in unserer Kirche lebt. Und dann werde ich heute nicht über Fußball reden, weil es so viele spannende andere Sachen gibt. Und zwar hat sich der Luc Fischer verlobt. Und Luc, wir freuen uns mit dir. Timon und Becky haben Nachwuchs bekommen, den kleinen Jonathan. Also jede Menge Dinge, die gerade passieren. Wir sind eine sehr fruchtbare Kirche, habe ich festgestellt. Und wenn du dich berufen fühlst, bei Kids mitzuhelfen, dass der Betreuungsschlüssel ein bisschen größer wird, weil letzte Woche hatten wir, glaube ich, auf 10 Kinder einen Betreuer, würde ich mich riesig freuen, weil ich glaube, dass wir ein riesiges Potenzial haben, dass wir in die nächste Generation investieren können. Und mein Wunsch für uns als Kirche ist, dass wir nicht nur Kirche für uns feiern, sondern dass wir immer Kirche für die nächste Generation sind. Weil ansonsten werden wir irgendwann ziemlich alt und ziemlich langweilig werden. Und deswegen lass uns gucken, dass wir eine Kirche bauen, wo sich unsere Kinder wohlfühlen, wo sich die Jugendlichen wohlfühlen und dass sie früher von der Party nach Hause kommen, weil sie sagen, ja, ich muss morgen in die Kirche gehen. Das wäre doch der Hammer, okay? Also das ist mein Traum. Wir haben letzte Woche unsere Weihnachtsserie für dich gestartet. Die Geburt von Jesus hat uns mehr gebracht als einfach nur ein Baby im Stall, sondern mit der Geburt von Jesus hat Gott uns ein Geschenk gemacht, was viel, viel mehr enthält. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass Jesus uns neue Hoffnung bringt. Jesaja 9, Vers 1 sagt, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und wir haben das Thema Hoffnung gehabt, dass Weihnachten durch Jesus hat uns Hoffnung gebracht. Und ich habe so ein bisschen versucht, das gegenüberzustellen, was der Unterschied ist zwischen Hoffnung und Optimismus. Eine Person mit Hoffnung, mit Optimismus sagt, das Glas ist halb voll. Ein Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Okay, einige haben, ja, fantastisch, halb leer, das war keine Fangfrage. Eine Person mit Hoffnung weiß, dass das Glas in der Hand Gottes ist. Und heute möchte ich über ein weiteres Geschenk für dich sprechen. Das Geschenk, dass Gott durch Jesus uns nahe gekommen ist. In Matthäus 1, Vers 23 in der Weihnachtsgeschichte lesen wir, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Ich weiß nicht, ob du dieses Gebet schon mal gebetet hast, dass du gesagt hast, Gott sei mit mir. Vielleicht hast du dich mit deinen Kindern auf eine längere Reise gemacht und hast gesagt, Gott sei mit mir, dass meine Kinder sich nicht hinten umbringen auf der Rücksitzbank und wir heil ankommen. Vielleicht war es auch eher sowas, dass du gesagt hast, okay, ich habe meine Weihnachtsgeschenke nicht eingekauft und ich muss doch irgendwie in die Stadt fahren. Und Gott sei mit mir, dass ich irgendwo einen Parkplatz finde, Gott sei mit mir. Oder vielleicht, dass du gesagt hast, Gott sei mit mir bei dem Blind Date und ich bete, dass es kein Psychopath ist und ich heil wieder nach Hause komme. Oder aber, dass du gebetet hast vor deiner Abschlussprüfung, du hast gesagt, Gott, bitte sei mit mir bei dieser Prüfung. Und ich stelle mir manchmal so Gott vor, wenn er diese Gebete hört vor den Prüfungen, wo Leute beten, Gott sei mit mir in der Prüfung und Gott so denkt, also ich bin auf jeden Fall mit dir, aber hättest du gelernt, würde es besser für dich laufen. Also das sind manchmal unsere Gebete, die wir sagen, Gott sei mit mir. Aber was bedeutet es eigentlich, dass Gott mit uns ist? In Matthäus Kapitel 1 habe ich gerade schon angefangen zu lesen. Und das ist der Bericht von Matthäus über die Geburt von Jesus. Er schreibt in Vers 21 über die Jungfrau Maria und so heißt es hier, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Das war die Ankündigung, nach der sich die Menschen seit Jahrhunderten gesehnt hatten. Und Matthäus macht uns nun diese Ankündigung. Das ist die gute Nachricht vom Evangelium, dass Gott uns nahe gekommen ist. Wir konnten wegen unserer Schuld nicht zu Gott kommen. Deswegen kam Gott aus Liebe zu uns. Und er fährt weiter in Vers 22. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Und wenn man da einfach mal innehält, ist Matthäus tut Folgendes, er nimmt Bezug auf eine alttestamentliche Bibelstelle von dem Propheten Jesaja und zitiert Jesaja 7, Vers 14. Und damals hat der Prophet bereits über die Geburt von Jesus prophezeit, 740 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und wenn ich das lese, denke ich so, wow, haben wir einen krassen Gott, der über die Zeiten hinweg sieht und sagt, ja, ich gebe euch jetzt schon Hoffnung, das wird passieren. Und er hat so eine weite Perspektive und kann so weit sehen. Und dann heißt es hier, Vers 22, dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und wenn das jetzt wirklich so ein richtig guter Hollywood-Film gewesen wäre, der hätte man jetzt im Hintergrund irgendwie die Musik gehört, so dum, 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 Gott mit uns. Also nur dann richtig in gut so. Also, aber das ist so ungefähr die Vorstellung. Es wird sich besser anhören und man kann sich so irgendwie vorstellen, das ist die Botschaft, die die Menschheit hören musste. Und das Interessante dabei ist, ich habe jemand mal sagen hören, schon viele Menschen wollten wie Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Gott hat sich entschieden, ich möchte wie ein Mensch sein, damit die Menschen mich neu erleben können. Plötzlich sagt Matthäus, Gott ist bei uns. Und dann überlege ich, wenn diese Botschaft so eine wichtige Botschaft von Weihnachten ist, ich glaube, das war das, was die Hirten dazu gebracht hat, freudig auf die Felder zurückzulaufen. Das, was die Weisen dazu gebracht hat, sich auf die Knie zu fallen und diesen König anzubeten. Es war die Tatsache, dass Gott kein weit entfernter, unbeteiligter Gott ist. Dieser Gott ist nicht jemand, der nur über uns wacht, sondern dieser Gott war jetzt bei uns. Der Schöpfer und Erhalter des Universums ist ein Gott, der in unser Leben kam, der sich seiner Herrlichkeit entledigte und wie wir in der Form eines Babys Mensch wurde, ganz Gott und ganz Mensch, aber ohne jede Sünde erlebte auf dieser Erde. Und der Paulus versucht es im Philipperbrief wie folgt auszudrücken. In Philipper 2, Verse 6 bis 8 lesen wir, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Gott kam durch Jesus zu uns. Und deswegen dürfen wir wissen, Gott ist mit mir. Wir dürfen wissen, Gott war mit mir und wir dürfen wissen, Gott wird mit mir sein. Und das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Das Problem ist, dass viele von uns das einfach nicht glauben, vielleicht nicht verstehen. Und das merkt man, weil einige mich Fragen anschauen. Und das kann ich nachvollziehen, wenn du sagst, hey, das ganze Ding mit Glauben und Kirche und Jesus, das ist mir sowieso ein bisschen suspekt. Aber wenn du sagst, hey, ich bin ein Nachfolger von Jesus, ich liebe Gott von ganzem Herzen, dann sollte dich das begeistern. Gott ist mit mir. Das sollte dir Zuversicht geben. Das sollte dich ermutigen, dass er nicht irgendwie weit entfernt ist. Aber das, was ich oft immer wieder feststelle, ist, gerade die Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo manchmal so eine Lupe auf unser Leben gehalten wird und alles vergrößert wird. Die guten Zeiten werden vergrößert und man denkt so, oh, alles so schön und die bunten Lichter und so, oh, das fühlt sich einfach so toll an. Aber auch die negativen Seiten werden vergrößert. Und einige von euch stehen dieses Jahr vielleicht vor einem leeren Stuhl. Jemand, von dem du wünschtest, dass er da ist, aber er nicht mehr da ist. Vielleicht durch Scheidung oder durch Tod oder einfach nur durch Distanz oder was auch immer. Und das ruiniert dein Weihnachtsfest. Oder manchmal sind es Beziehungsspannungen, wo du jetzt schon denkst, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf meine Familie. Eigentlich will ich gar nicht zu diesem Weihnachtsfest hinfahren. Oder vielleicht ist es eine gesundheitliche Herausforderung, was auch immer. Du machst gerade was durch und du fragst dich, okay, wenn das die Botschaft von Weihnachten ist, Gott ist mit uns, aber wo ist Gott in all dem? Ich fühle Gott nicht, ich sehe Gott nicht. Wenn Gott da ist, warum ist das so? Wo ist Gott in all dem? Gott soll bei mir sein? Und einige von euch, wenn du ehrlich bist, würdest du sagen, ich habe in meinem Leben etwas getan, wofür ich mich schäme. Warum sollte Gott jemanden wie mich, mit jemandem wie mir zusammen sein? Gott mit mir? Das ist schwer zu glauben. Und ich glaube, es ist leicht zu glauben, dass Gott mit dir ist, wenn alles gut ist. Und ich auf dem Berggipfel stehe und alles fantastisch ist, aber es fällt schwer zu glauben, dass Gott mit mir ist in den Tälern meines Lebens. Und mein Ziel für heute Morgen ist, dass bevor wir aus diesem Gottesdienst rausgehen, ist mein Gebet, dass der Heilige Geist einfach in deinem Leben wirkt und du zweifelsfrei davon überzeugt wirst, egal wie dein Leben bisher aussah, egal wo du gerade durchgehst, dass Gott bei dir ist. Dass du neu siehst, dass Gott bei dir war und dass Gott immer bei dir sein wird. Denn er ist Immanuel, er ist Gott mit uns. Mein erster Punkt für heute Morgen ist, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Lukas schreibt in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 1, Vers 28, ein Engel erscheint diesem kleinen Mädchen Maria und er spricht zu uns und sagt, sei gegrüßt, Maria. Ich finde es so toll, die Engel sind immer so höflich gewesen in der Bibel. Sei gegrüßt, Maria. Die hat direkt loslegen können, sagen, hey, ich habe eine Botschaft hier, sollst du sie akzeptieren, dann gleich wird sich das Band auflösen und ich hoffe, du nimmst die Mission an. Aber hier ist der höfliche Engel, der sagt, sei gegrüßt, Maria. Und dann sagt er weiter, die erste Botschaft, die Maria hören müsste, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Die erste, die allerwichtigste Wahrheit, die der Engel diesem Mädchen verkündete, ist die, dass sie wissen musste, dass Gott mit ihr ist, weil die Mission, die sie hat, seine schwierigste Mission überhaupt gewesen. Der Herr ist mit dir. Und einige gehen gerade selber durch schwere Zeiten. Und ich möchte, dass ihr heute Morgen wisst, dass Gott mit dir ist. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, dass Gott, der Gott allen Trostes ist, der uns unserem Schmerz und Leid tröstet. Und das Tolle ist, das Bild, was hier benutzt wird, das Wort, was im Griechischen für Tröster ist, ist das Wort Parakletos, ihr alten Griechen. Also Parakletos bedeutet, Para ist an der Seite und Kletos ist herbeigerufen. Und ich habe ein bisschen Werkzeug hier mitgebracht und vielleicht kann der Tobi mir ein bisschen helfen. Und zwar, falls ihr das nicht kennt, für alle, die nicht ins Fitnessstudio gehen, das ist eine Hantelstange, okay? So eine kleine Motivation. Ich habe gehört, wenn man vorher mehr trainiert, kann man an Heiligabend mehr essen. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich habe die Woche trainiert. Und Folgendes bedeutet Parakletos. Folgendes ist die Situation. Und zwar, die Hantel ist mein Leben. Hier für unsere Instagram-Freunde, ihr dürft auch mitgucken. Und Tobi, vielleicht kannst du das Mikro halten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allein die Hantel hat schon Gewicht. Das ist für mich mein Leben. Allein durchs Leben zu laufen ist so, alter Schwede. Also wenn ich das jetzt hier so ein bisschen mache, alles in Ordnung. Aber lass mich das mal eine Stunde machen. Dann werde ich irgendwann ein paar Krämpfe kriegen, egal wie lange ich trainiert habe. Aber ich krieg's hin. Du, ich brauche den Parakletos. Gott, ich brauche die nicht. Ich schaffe das schon. Ich weiß nicht, wie lange ich das schaffe, aber ich schaffe das schon. Entspann dich, Gott. Du hast andere Sachen zu tun. Ich krieg das schon irgendwie hin. Aber dann, was passiert ist, also solange alles so läuft wie bisher, dann ist alles in Ordnung. Aber oft passiert es dann, dass es auf der Arbeit nicht läuft. Und auf einmal wird mein Leben ein bisschen schwerer. Aber hey, ich habe trainiert. Ich kann mit Herausforderungen umgehen. Ich bin schon groß. Ich bin gut erzogen worden. Ich habe trainiert. Und so bin ich dabei und denke so, okay, hey Gott, ich schaffe das schon. Auch auf der Arbeit, ich brauche dich nicht. Zum Glück sieht mich keiner schwitzen. Aber ich schaffe das, ich brauche Gott nicht. Hey Gott, du hast andere Sachen da. Und dann ist das Ding, okay, ich schaffe das vielleicht, aber dann kommt die nächste Herausforderung, weil wenn es auf der Arbeit nicht läuft, zum Glück kann ich nach der Arbeit nach Hause gehen. Nur was ist, wenn auf der Arbeit Chaos ist und dann kommst du nach Hause, du willst nur deine Ruhe haben und deine Frau öffnet die Tür und sagt, endlich bist du da. Die Kinder drehen so am Rad, boah, nimm mal die Kinder und du denkst so, eigentlich wollte ich nach Hause mich ausruhen. Aber nein, ich schaff das schon. Ich schaff das. Ah, fantastisch. Gott, ich brauch dich nicht. Ich schaff das. Die gucken mir alle zu. Meine Nachbarn gucken, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Oh, meine Frau denkt, ich habe alles im Griff, weil ich bin der Mann im Haus. Ich schaff das. Gott, ich brauch dich nicht. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo ich denke so, boah Gott, ich glaube, ich brauche dich. Ich schaffe das irgendwie nicht mehr. Kannst du an meine Seite kommen? Und das ist genau das, was Parakletos eigentlich bedeutet. Ist so, ich weiß, hey, das Leben ist da. Und ich weiß, Gott ist mit mir. Ich weiß, eigentlich ist es zu viel von menschlicher Kraft heraus, das nochmal nach oben zu bringen. Aber Gott, ich brauche dich. Fantastisch. Boah. Paraklet, fantastisch. Danke, dass du an meiner Seite bist. Aber das ist, was das Wort bedeutet, ist, ja, ich weiß, es gibt Herausforderungen. Und deswegen sagt der Psalmist, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Hey, die Gewichte mögen schwer sein, aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Da ist ein Spotter an meiner Seite und dieses Gewicht wird mich nicht erdrücken, es wird mich nicht fertig machen. Aber oft ist es so, das zu sehen jetzt gerade, ist so die eine Sache. Aber das wirklich zu wissen im Herzen. Folgende Geschichte. Ich war mit meinen Kindern im Disneyland Paris. Und ich habe auf dieser, es gibt so eine Disney-App, dann kannst du nämlich genau gucken, wo du wie lange warten musst, bei welcher Attraktion. Und so bin ich mit den Kindern hingegangen, habe immer geguckt, okay, was ist altersentsprechende Attraktion, wo ich mit denen hingehen kann, weil, falls du noch nicht im Freizeitpark warst, es gibt manchmal Höhenbegrenzungen und dann sind Empfehlungen von diesen Attraktionen, mit was für Kinder man da reingehen könnte. Und wir haben folgende Attraktion gefunden, die ich voll gut fand. Pirates of the Caribbean, okay, das war das Ding, da stand dran, alle Altersgruppen für Vorschulkinder geeignet. Und ich so, fantastisch, okay, da gehen wir hin, die Kinder waren noch kleiner. Das wird eine wunderschöne Fahrt und da stand, man setzt sich einfach an ein Boot und fährt durch diese Piratenlandschaft. Ich habe gesagt, fantastisch, machen wir, gehen wir hin. Wir steigen in dieses Boot ein, das Boot fährt los. Dann sind direkt die ganzen Skelette da und meine jüngste Tochter kriegt irgendwie Angst und wird immer so, und meine Frau guckt mich so an, wo hast du uns hier reingebracht? Ich so, alles in Ordnung, stand dran für Vorschulkinder geeignet und meine Tochter kriegt immer mehr Angst, die Kleine. Und ich so, hey, Papa ist mit dir, alles in Ordnung, diese ganzen Piraten, sie können dir nichts tun, ich bin bei dir. Das Problem ist, es wurde auf einmal dunkler und auf einmal fuhren wir mit dem Boot, irgendwie wurden wir hochgezogen und meine andere Tochter fing an nervös zu werden und fing an zu heulen und dann auf einmal, als wir oben waren, auf einmal ging es runter und meine Kinder haben nicht nur geweint, sie haben geschrien und ich so, hey, beruhigt euch, Papa ist da, alles in Ordnung, euch wird nichts passieren. Und meine Frau, was machst du mit uns? Was soll das Ganze? Ich so, für Vorschulkinder geeignet. Aber das Problem war, ich habe ihnen gesagt, Papa ist bei dir, es wird dir nichts passieren. Sie wussten das von dem Kopf her, sie haben die Information bekommen, aber es ist nicht in ihr Herz reingegangen. Weil das, was sie erleben, war stärker als die Wahrheit, dass Papa mit ihnen ist. Und wenn Papa sagt, dir wird nichts passieren, dann wird dir nichts passieren. Dein Papa geht regelmäßig trainieren, dir wird nichts passieren, egal wer vor der Tür steht. Aber diese Wahrheit war nicht in ihrem Herzen drin. Und das ist genau das Gleiche bei uns. Dass wir oft nicht, wir wissen Gott mit uns, aber haben es wirklich in unserem Herzen. Und ich habe mich entschieden, dass ich lieber im tiefen Tal meines Lebens mit Gott bin, als auf dem Berggipfel ohne ihn. Egal, wo ich durchgehe, lieber mit Gott. Für einige ist es so, wenn sie durch dunkle Täler gehen, ist es so, pff, Gott, du hast mich hier allein gelassen, bleib weg mit mir. Und ich denke so, wenn du im dunklen Tal bist, warum solltest du den letzten Funken Licht, der noch da ist, auch noch wegschicken? Dann hast du recht, Gott sei mit mir. Gott ist mit dir. Der Psalmist sagt im Psalm 16, Vers 8, ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Parakletos, er ist da. Er spottet dich. Er sieht, okay, ich stehe hier, sag einfach nur was. Und deswegen haben wir das Gebet, dass wir einfach sagen dürfen, hey Gott, sei jetzt gerade mit mir. Wenn du dich verlaufen hast in deinem Leben und falsch abgebogen bist mit irgendwelchen Entscheidungen und du nicht weißt, wohin du gehen sollst, dann ist Gott mit dir und wird dir den Weg weisen. Wenn du verletzt und enttäuscht worden bist und dich alleine fühlst, dann ist Gott dein Freund, der mit dir ist. Wenn du mitten in einer Prüfung bist, ist Gott mit dir dein Tröster. Wenn du krank bist, ist Gott mit dir als der Arzt und dein Heiler. Wenn du schwach bist, ist Gott mit dir und ist deine Stärke. Wenn du dich in deiner Sünde verirrt hast, dann ist er Gott dein Retter. Oder jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dass wir Gott einfach mal Danke sagen dafür, dass er gut ist und dass er mit uns ist. Können wir Gott mal einen Applaus geben? Gott ist mit dir. Und mein zweiter Punkt ist, Gott war bei dir. Gott war bei dir. Manchmal ist Gott im Rückspiegel leichter zu sehen als im Moment selber. Paulus selbst erlebte so eine Situation im 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 16, lesen wir Folgendes. Als ich das erste Mal dem Richter vorgeführt wurde, war niemand bei mir. Also er ist in einer sehr herausfordernden Situation. Er wurde angeklagt wegen seinem Glauben. Alle haben mich im Stich gelassen. Genau in der Situation, wo er Hilfe, Unterstützung brauchte, alle haben mich im Stich gelassen. Ich hoffe, es wird ihnen nicht angerechnet werden. Boah, ist der gut. Er direkt hat Thema Vergebung von vor 2 Wochen, hat er sich angehört und gesagt, ja, ich lasse direkt los. Ich werde nicht festhalten, doch der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich die Botschaft predigen konnte und alle Völker es hörten. Und er rettete mich vor dem sicheren Tod. Für ihn war es so, okay, wenn alle weg sind, eins habe ich aber erlebt, Gott war an meiner Seite. Und vielleicht hast du genau das Gleiche erlebt, dass Leute dich enttäuscht haben, verletzt haben, aber Gott war immer an deiner Seite. Oder vielleicht hast du so etwas erlebt wie Josef, nicht Marias Josef, sondern der andere Josef aus dem Alten Testament. Er war ein ziemlicher Junge, der große Träume hatte. Und er hat seiner Familie gesagt, hey, ich werde irgendwann ein Führer, ein Leiter werden. Und die ganze Familie, sie wird sich vor mir verbeugen. Und seine Brüder haben gesagt, hey, wie bist du denn drauf? Du bist hochnäsig, du bist ein Rotzlöffel. Was willst du eigentlich von uns? Und sie haben ihn verprügelt, in eine Grube reingeworfen. Und haben sie gesagt, hey, wir lassen ihn einfach hier zurück. Der wird schon irgendwie sterben und wir haben unsere Ruhe. Und dann einer von den lieben Brüdern hat gesagt, nee, pass mal auf, wir sterben lassen. Lass uns ihn verkaufen als Sklave. Ja, viel bessere Idee. Ich meine, einfach sterben lassen kann ja jeder machen. Verkauft in die Sklaverei und er wird nach Ägypten verkauft in die Sklaverei und man denkt schon, ey, wie schlecht kann es noch kommen? Und was dann passiert ist, er arbeitet sich langsam hoch und kommt in ein Haus von einem sehr hohen Angesehenen und dort passiert etwas, dass er für etwas angeklagt wird, was er nicht getan hat und wird ins Gefängnis geworfen. Und man denkt so, okay, der hat so viel Mist erlebt, wie viel Mist kann da noch hinzukommen? Wo ist Gott? Und ich finde es so interessant, dass in der ganzen Geschichte, durch das ganze Leid, wo er hindurchgegangen ist, dass Josef selber sagt, wir lesen das im 1. Buch Mose, Kapitel 39, Vers 21, dass er sagt, doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgt dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters bekam. Und das ist das Ding, hey, er wusste, egal wo ich bin, egal wie hell mein Leben ist, egal wie dunkel mein Leben ist, ich weiß, Gott ist mit mir. Und er wusste, dass Gott alles benutzen kann. Er hat die Grube benutzt, um einen Zugang zu dem Palast zu bringen, weil dadurch wurde er vorbereitet, in seinem Herzen zu wissen, ich werde nicht hochmütig und arrogant sein, weil er wurde irgendwann der zweitmächtigste Herrscher in Ägypten und hat viele Menschen gerettet vor der Hungersnot. Und Gott wusste, dass er es benutzen wollte, um zu einem Segen für ihn werden zu lassen. Gott war mit ihm. Und vielleicht schaust du genauso wie Josef zurück und musst feststellen, Gott war wirklich mit dir. Es gibt ein Gedicht, was das sehr gut beschreibt, ein sehr bekanntes Gedicht, und zwar Spuren im Sand von Margaret Fishback Powers. Und ich möchte es kurz vorlesen. Da heißt es, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich dem Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete der Herr, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, erinnere mich an verschiedene Situationen, wo ich erlebt habe, dass Gott mit mir war. Ich erinnere mich daran, als wir ein Haus kaufen wollten und die Bank mir gesagt hat, hey, sie überweisen an diese Kirche regelmäßig so viel Geld, das wird mit dem Kredit nicht. Da wusste ich, dass Gott treu ist, dass er versorgen wird. Weil die Bibel sagt, dass wenn wir in Malachi, wenn wir unseren zehnten Teil geben werden, wird Gott die Fenster des Himmels öffnen. Und ich habe gesagt, das wird kein Stolperstein für den Kredit sein, sondern das wird ein Wegbereiter für den Kredit sein, weil Gott ist treu und Gott ist an unserer Seite. Gott war mit uns, als meine Frau einen Lymphknoten entfernt bekommen hat mit dem Verdacht auf Krebs und wir 2 Wochen nicht wussten, was ist. Und wir echt in Sorge waren. Wir wussten, dass Gott in dieser Zeit mit uns war und uns getragen hat. Am Anfang unserer Ehe, als wir mehr Liebe als Geld hatten, vielleicht können sich einige an diese Zeiten erinnern, war Gott mit uns, als eine unerwartete große Rechnung kam. Und ich wusste nicht, wie ich sie bezahlen konnte. Und Gott war mit uns als Versorger. Und wir haben auf einmal eine Gutschrift bekommen, die genau den exakten Betrag betraf, wie die ganzen Rechnungen, die vor uns waren. Und Gott war mit uns, als wir die Kirche gestartet hatten, mit ein paar Leuten. Wir waren 11 Erwachsene im Wohnzimmer. Und wir haben angefangen zu planen und zu träumen von einer Kirche, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Und dieser Riesenberg von 100.000 Euro, die wir brauchten, um zu investieren, war vor uns. Wir dachten, oh Gott, jetzt rückblickend, hey, du warst mit uns und du hast versorgt. Gott war mit uns, als wir auf der Suche nach einem Gebäude waren. Hey, mit 11 Mannequins, wer gibt uns ein Gebäude, wo wir Gottesdienste feiern können, wo wir gar kein Geld haben? Und Gott hat Türen geöffnet, die einfach übernatürlich waren. Gott war mit uns, als mein Großvater an Krebs erkrankt ist und gestorben ist. Gott war mit uns die ganze Zeit. Und Gott war mit mir, als ich in diesem Jugendgottesdienst in Ostdeutschland war und nichts von Gott wissen wollte. Aber trotzdem war Gott mit mir. Und meine Reaktion auf all dem war die einzige Reaktion, die du tun kannst an dem Punkt, wo du feststellst, Gott war mit mir. Die beste Reaktion, dass du machen kannst, Gott, du hast dein Leben für mich gegeben. Ich möchte mein Leben dir geben. Gott war mit mir und Gott war mit dir. Ich weiß, Gott ist mit mir und Gott war mit mir und ich weiß, dass Gott mit dir ist und dass Gott mit dir war. Und mein dritter Gedanke, und vielleicht kann die Band nach oben kommen, ist, Gott wird mit dir sein. Gott wird mit dir sein. Egal, was du durchmachst, Gott wird mit dir sein. Und ich möchte, dass du noch mal ganz kurz an dieses kleine Mädchen Maria denkst, die einfach diese Zusage hat, dass Gott mit dir ist. Als der Engel sagte, der Herr wird mit dir sein. Stell dir nur kurz vor, ob sie die Zukunft hätte sehen können. Vielleicht hätte sie Folgendes gesagt, wenn sie es hätte sehen können. Gott wird mit mir sein, wenn ich dieses Kind durch den Heiligen Geist empfange. Gott wird mit mir sein, wenn ich es Josef sagen werde. Hey, du, wollte nur sagen, hey, ich weiß, wir sind verlobt, aber ich bin schwanger. Und wollte nur sagen, du bist nicht der Vater. Gott wird mit mir sein in der Situation. Gott wird mit mir sein, wenn wir über 100 Kilometer auf dem Rücken eines Esels reiten werden. Gott wird mit mir sein, wenn wir in Bethlehem ankommen und kein Platz für uns da ist. Gott wird mit uns sein, wenn ich den Sohn Gottes in einem Stall in der Grippe gebären werde. Und Gott wird mit mir sein, wenn ich auf der Flucht bin, um das Leben meines Sohnes zu retten. Und Gott war bei mir, als ich sah, wie mein Sohn fälschlicherweise angeklagt und verfolgt wurde. Und was Maria gesagt hätte, war, dass Gott mit ihr wäre, wenn, als sie zusah, wie ihr Sohn an einem Kreuz leidet, als er brutal von Sündern misshandelt wird, für deren Sünde er sterben würde, als die Nägel durch seinen Körper geschlagen wurde. Und sie hätte gesagt, Gott ist mit mir, als ich ihn leiden sah. Und Gott war mit mir, als er zum Himmel aufblickte und seinem Vater sagte, es ist vollbracht. Und Gott würde mit mir sein, wenn er sagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und Gott würde in der ersten Nacht mit mir sein, wenn ich wartete und mich wunderte, was passieren würde. Und Gott würde in der zweiten Nacht mit mir sein, wenn ich wartete und wunderte. Und Gott würde am dritten Tag bei mir sein, als der Stein weggerollt wurde von dem Grab und das Grab leer ist und er nicht mehr da ist, weil er auferstanden ist, weil er Immanuel ist, weil er Gott mit uns ist, weil er mit uns ist und er Gott ist, der mit uns war und ist der Gott, der mit uns sein wird. Lass niemals zu, dass die Gegenwart eines Sturms dich in der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Lass niemals zu, dass die Gegenwart eines Sturms dich an der Gegenwart Gottes zweifeln lässt. Paulus sagt es wie folgt im Römerbrief Kapitel 8, ab Vers 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Verstehe, dass nichts wird dich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus uns geschenkt worden ist. Er wird dich niemals aufgeben, er wird dich niemals verlassen. Nichts kann dich trennen, nicht deine Ängste, nicht deine Zweifel, nicht deine Unsicherheiten, nicht deine theologischen Fragen, nicht die Dinge, die du nicht erklären kannst, nicht deine Zerbrochenheit, nicht deine Fehler, nicht deine Krankheit, nicht deine Scheidung, nichts kann dich trennen. Hebräer 13, Vers 8 sagt, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Egal wie mein Leben aussieht, er ist immer derselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist der gleiche Gott, der bei dir ist, der bei dir war und für immer bei dir ist. Auch wenn du durch das Tal des Todesschatten gehst, sollst du dich nicht fürchten. Warum? Weil Gott mit dir ist. Die einzige Frage, die beantwortet werden muss, ist, bist du bei Gott? Das ist die einzige Frage, die beantwortet werden muss. Es ist an der Zeit, auch eine ehrliche Antwort zu geben. Gott ist Immanuel und möchte dir seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung und seinen Frieden schenken. Und mehr als alles möchte er, dass du bei ihm bist und ihn von ganzem Herzen, von ganzem Verstand, von ganzer Seele, von ganzer Kraft liebst, weil er kein Gott ist, der weit entfernt ist, unbeteiligt ist oder fern. Er ist ein beziehungsorientierter Gott, der auf die Erde gekommen ist, um dir zu zeigen, dass er dich liebt, um dir deine Schuld zu vergeben, damit du ihn erkennst, damit du ewiges Leben hast. Lass uns beten. Gott, ich bete, dass du durch deinen guten Heiligen Geist jetzt gerade zu uns kommst. Ich bete, dass diese Wahrheit, dass du Gott mit uns bist, vor unserem Kopf in unser Herz sinkt. Unser Leben für immer verändert wird, dass wir wissen, unser Vater ist mit uns. Während wir weiter beten, vielleicht bist du heute Morgen an einem Ort, an dem du wirklich wissen musst, dass Gott bei dir ist. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Herausforderungen, es gibt Prüfungen, es gibt Schmerzen, es gibt Leid und du musst einfach wissen, dass Gott mit dir ist. An dem Ort, wo du sitzt, wenn du sagst, ja Stefan, ich brauche neu eine Begegnung mit Gott, eine Berührung durch die Gegenwart Gottes. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich heute Morgen für dich beten könnte. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn du das hier bist und du merkst, ja, ich möchte neu die Gegenwart Gottes in meinem Leben erfahren. Vielleicht heb ganz kurz die Hand und ich möchte für dich beten. Wenn du hier bist, du sagst, ich brauche neu, dass Gott mit mir ist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jede Menge Hände, die hochgehen. Dankeschön. Gott, ich danke dir, dass deine Gegenwart mehr als genug ist. Gott, ich bete, dass du als Paraklet, als Beistand, als Tröster jetzt an unsere Seite kommst und dass du uns einen Frieden schenkst, der jeden Sturm und jede Unruhe und jeden Zweifel und jede Sorge übersteigt. Gott, in diesem Moment danke ich dir, dass du hier bist. Du bist der Gott allen Trostes, der an unsere Seite kommt, uns in den Herausforderungen und Schwierigkeiten nicht alleine lässt, sondern du tröstest uns und deine Gegenwart gibt uns neue Kraft. Gott, ich danke dir, dass wir das neu in unserem Herzen einpflanzen dürfen, diese Wahrheit, dass du mit uns bist. Und ich danke dir, dass wir neu heute Morgen auf dich schauen dürfen. Und wir Wir sagen, wir schauen auf zu den Bergen. Es türmt sich alles auf uns herum. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, ich danke dir, dass du stärker bist und dass du größer bist und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Im Namen von Jesus. Amen. Bevor wir den Gottesdienst schließen, möchte ich noch eine Frage stellen und ich möchte, dass du sie ehrlich beantwortest. Bist du bei Gott? Wenn ich an mein Leben denke vor 22 Jahren, als ich diese Entscheidung getroffen habe, muss ich sagen, hey, ganz ehrlich, hättest du mich damals gefragt, bist du bei Gott? Hätte ich gesagt, ja, ich gehe regelmäßig in die Kirche, ich lese sogar in der Bibel. Aber bin ich wirklich bei Gott? Habe ich eine persönliche Beziehung mit ihm? Und ich glaube, ich hätte Nein antworten müssen. Denn wenn du bei Gott bist, spiegelt dein Leben eine liebevolle Beziehung zu deinem Schöpfer wider. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du heute Morgen hier bist. Sondern ich glaube, dass Gott heute Morgen dir sagen möchte, dass er mit dir sein möchte, dass er an deine Seite kommen möchte. Und alles, was du zu tun hast, ist einfach, ihn einzuladen in dein Leben und ja dazu zu sagen. Vielleicht denkst du, ey, ganz ehrlich, bei all dem, was ich schon vermasselt habe, ich glaube, ich habe es gar nicht verdient, dass Gott zu mir in mein Leben reinkommt. Und ganz ehrlich und liebevoll und voller Respekt, du hast es auch nicht verdient, dass Gott in dein Leben kommt. Ich habe es auch nicht verdient. Ich glaube, wir alle haben es nicht verdient. Weil du kannst dir seine Liebe nicht verdienen. Sie ist ein kostenloses Geschenk, was er dir heute Morgen geben möchte. Alles, was es braucht, ist, dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst und sagst, ja Gott, komm du in meinem Leben. Errette mich aus meiner Schuld, aus meinem Chaos. Stell mich neu auf festem Grund. Schenk mir Vergebung, schenk mir deinen Frieden. Komm an meine Seite. Gott, hier ist mein Leben. Schenk mir dein Leben, dein wahres Leben und mach mein Leben neu. Wenn du heute Morgen hier bist, ich glaube, es ist in der Zeit zu bekennen, dass Jesus dein Herr ist. Die Bibel sagt, wenn wir Gott vor den Menschen bekennen, dann wird Jesus uns vor Gott im Himmel bekennen. Aber wenn wir uns schämen und nicht trauen, uns vor Gott zu bekennen, dann wird er sich auch nicht im Himmel zu uns bekennen. Ich glaube, es ist in der Zeit, dieses öffentliche Statement zu machen. Und es ist egal, wer um dich herum sitzt, egal mit was für Freunden du gekommen bist, es ist deine Entscheidung, dein Moment heute Morgen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, hier bin ich. Ich bin verloren und ich möchte mich von dir retten lassen. Ich möchte, dass du an meine Seite kommst, dass du Gott mit mir bist. Ich möchte nicht mehr weit entfernt von dir leben. Ich möchte mit dir leben, sei an meiner Seite. Vielleicht können wir einen Augenblick nochmal die Augen schließen. Wenn du hier bist und du weißt, du musst diese Entscheidung treffen. Wenn du weißt, du bist, mein Leben ist gerade irgendwo verloren. Ich weiß, ich bin verloren in meiner Schuld, bin verloren in meinem Leben und ich brauche Jesus an meiner Seite. Dann möchte ich dich ermutigen. Ich werde bis drei zählen und wenn du hier bist, so kurz die Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich gleich bete, dass wir einfach das festmachen heute, dass du dich entschieden hast, Gott in dein Leben einzuladen. An dem Ort, wo du bist, wir werden nichts Komisches machen, wir werden nur gleich zusammen beten. Aber wenn du hier bist und weißt, ja, ich brauche seine Vergebung, seinen Frieden und dass er mich rettet, an dem Ort, wo du bist, dann zeig kurz auf. 1, 2, 3. Fantastisch. Eine Hand. Dankeschön. 2 Hände. Noch jemand da. Dankeschön. Fantastisch. Dürft die Hände ruhig runternehmen. Noch irgendjemand hier? Super. Lasst uns gemeinsam beten. Und ich werde ein Gebet vorbeten und ich möchte euch ermutigen, wenn du gerade die Hand gehoben hast, dann bete dieses Gebet von ganzem Herzen mit und drück einfach aus mit diesem Gebet, dass du dich entschieden hast, Jesus in dein Leben einzuladen. Wir als ganze Kirche, wir werden dich unterstützen, weil das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und wir feiern dich und werden an deiner Seite sein und dich nicht alleine lassen. So wie Gott mit dir ist, wollen wir auch mit dir sein, auch bei diesem Gebet. Lass uns gemeinsam beten. Ich werde es vorbeten und bete einfach nach. Sag, himmlischer Vater, rette mich aus meiner Schuld. Mach mich neu. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, damit ich für dich leben kann. Ich weiß, dass du bei mir bist. Danke für neues Leben. Ich gebe dir meins. In Jesu Namen. Amen. Hey, können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben für diese Entscheidung, die sie getroffen haben?
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!